Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir schauen gleich, wie sich das Goethe-Institut für die Zukunft aufstellt. Dann verraten wir, was vom neuen Direktor der Frankfurter Buchmesse zu erwarten ist. Wir schauen nach Chemnitz. Dort soll in ein paar Tagen ein Wahrzeichen der Stadt, das Kongresshotel, für immer seine Türen schließen. Und wir haben gute Neuigkeiten aus Frankfurt am Main. Dort ist mit der Rückkehr einer gotischen Madonnenstatue jetzt ein bedeutender Altar wieder komplett. Das Goethe-Institut, zuständig für die internationale Kulturpolitik, hat ziemlich bewegte Jahre hinter sich. Nach massiven Kürzungen hat sich vieles verändert. Institute wurden geschlossen, Standorte verkleinert oder zusammengelegt, Stellen weltweit gekürzt. Das Ziel, die fixen Ausgaben senken und damit mehr Mittel frei zu bekommen für die, wie es heißt, operative Kultur-, Sprach- und Informationsarbeit. In diesem Jahr feiert das Goethe-Institut sein 75-jähriges Bestehen und es steht wie vielleicht noch nie zuvor vor sehr großen Herausforderungen, finanziell, aber auch politisch. Welche das sind, das weiß unser Hauptstadtkorrespondent Wladimir Balzer. Guten Abend.
Guten Abend.
Wladimir, reden wir vielleicht gleich über das Geld. Das Goethe-Institut braucht eine gute Arbeitsgrundlage. Wie sieht es da aus? Ich habe ja schon einige der Kürzungen erwähnt.
Ja, es gab ja Kürzungen in den letzten Jahren. Das waren heftige 10% des Etats, die eingespart werden mussten durch Umschichtungen weg von Immobilien hin zu Programmarbeit. Daher gab es auch zahlreiche Schließungen von Häusern. Das gilt als abgeschlossen, aber dennoch muss Deutschlands Auslandskulturinstitut weiter sparen, deutlich weniger. Etwa 1 Million muss eingespart werden. Soweit sinkt der nächste Etat. Was global ist, man nicht viel klingt, aber für das Goethe-Institut dann doch einiges ist. Mit einem gesamtinstitutionellen Etat von 230 Millionen etwa. Also da ist 1 Million schon durchaus spürbar. Auf der Habenseite gibt es aber die Sprachkurse, die wiederum immer mehr Geld einbringen und einen Reingewinn von 13 Millionen Euro pro Jahr bringen. Schwerpunkt dabei ist Asien, Indien etwa oder auch die Philippinen. Und auch interessant, wenn wir über das Geld reden, die europäischen Mittel steigen immer weiter. Also die von der Europäischen Union. In den letzten 4 Jahren haben sie sich verdreifacht, liegen jetzt bei 27 Millionen. Allerdings dürfen die nicht für den Betrieb und die Arbeit des Goethe-Instituts direkt verwendet werden, sondern sind tatsächlich europäische Projekte, die dann durch das Goethe-Institut realisiert werden. Der Kern und das Verlässliche ist der institutionelle Etat. Und der geht eben langsam zurück. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Johannes Ebert, der scheidende Generalsekretär des Goethe-Instituts, also der CEO, wenn man so will, der hatte auch eine Botschaft, was das angeht.
Wir gehen in die Zukunft, das ist wichtig. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn diese Anstrengungen auch aus der Politik belohnt würden.
Also eine Botschaft an die Politik, nicht weiter zu kürzen.
Heute hat ja das Goethe-Institut die Pläne fürs neue Jahr vorgestellt. Welche inhaltlichen Schwerpunkte will denn das Institut in diesem Jahr setzen?
Also das Institut steht natürlich vor vielen Herausforderungen, genauso wie die globale Lage ja auch eine große Herausforderung ist. Da kann das Goethe-Institut sich gar nicht rausnehmen. Demokratien sind bedroht, die Kunstfreiheit ist bedroht. Gleichzeitig werden Krisen immer spürbarer, haben auch Konsequenzen für Sicherheit, für Infrastruktur, für Märkte, für den Frieden letztlich. Und dort mittendrin ist dieses Goethe-Institut. Und ich habe Johannes Ebert, den Generalsekretär, auch nochmal gefragt, wie er eigentlich die strategische Bedeutung dieses Goethe-Instituts, das ja nun auch Teil der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands ist, eigentlich sieht.
Ich glaube, diese einzigartige Struktur, die wir haben, quasi an jedem Ort zu sein der Welt und für die deutsche Sprache zu werben, für Kulturaustausch zu betreiben und über Deutschland zu informieren, ist in dieser Zeit, wo an jeder Stelle ein Konflikt auftreten kann, völlig überraschend oder auch erwartbar, ein ungeheurer Wert für die Bundesrepublik, weil wir nämlich mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, weil wir die Situation vor Ort wahrnehmen können und weil wir dann mit Programmen reagieren können, mit Programmen, die Deutschland mit der Welt verbinden. Und ich glaube, diese Verbindung von Deutschland zur Welt ist so wichtig wie nie zuvor in diesen Zeiten.
Also da geht es vielmehr tatsächlich dort vor Ort in vielen Ländern, auch gerade da, wo eben keine Demokratie herrscht, da, wo nicht unbedingt Kunst- und Meinungsfreiheit herrscht, eben offene Räume zu bieten, Safe Spaces, so hat es Gesche Joost, die Präsidentin des Goethe-Instituts, formuliert, dort auch zu bieten, der Kunstszene, also Dialog anzubieten, nicht unbedingt eindeutiger kultureller Botschafter Deutschlands zu sein, sondern eher indirekt zu wirken, Debatten auszulösen, aber eben auch durchaus in so einem ambivalenten Umfeld sich zu bewegen. Auf der einen Seite will man eben Freiheit da auch transportieren, will Räume schaffen, will, natürlich kann man die Kunst nicht zu irgendwas verpflichten. Auf der anderen Seite aber gibt es eben auch diese Herausforderung, dort durchaus etwas zu bewirken. Also das ist auch nicht einfach.
Jetzt hast du gerade von Safe Spaces gesprochen, die das Goethe-Institut ja auch sein will. Kann man damit vielleicht auch erklären, warum jetzt so viele neue Gegenden der Welt in den Fokus der Goethe-Institute gekommen sind, während andere zum Beispiel Standorte im alten Europa geschlossen oder verkleinert werden? Ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass gerade in Chișinău in Moldawien ein neuer Standort eröffnet wurde, in Texas, weitere sind geplant in Polen oder in Dakar im Senegal. Was lässt sich daraus ablesen? Da gibt es ja offenbar so eine geopolitische Neuausrichtung.
Da ist auf jeden Fall eine neue Ausrichtung zu erkennen. Das ging ja schon bei Annalena Baerbock los, der Vorgängerin von Johann Wadephul, dem jetzigen Außenminister. Das Goethe-Institut ist ja nun mal angebunden an das Auswärtige Amt, wo man schon geschaut hat, dass man da an Orte geht, die eben so ein bisschen in einer politisch schwierigen Lage sich befinden, wo Demokratie verteidigt werden muss, wo sie vielleicht wieder zurückgeholt werden muss, wo Freiräume auch gewonnen werden müssen. Moldau ist so ein Beispiel, du hast es schon vorhin erwähnt, dieses kleine Land, was so eine Art Pufferzone auch bildet zwischen Russland und dem Westen, wo es ja jetzt kürzlich eine neue Eröffnung gab. Aber auch in den Osten Polens will man gehen, um dort eben auch die Exil-Community aus Belarus, aber auch aus Russland aufgreifen zu können, dort helfen zu können. Gleichzeitig will man auch in den USA woanders hingehen, dass man das Institut in Washington DC eher schließt, aber dafür eher so in die Fläche geht. Nach Texas ist man schon gegangen, nach St. Louis in Missouri, also mitten im Zentrum der USA, wo ja auch viele gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Auch da will man hingehen. Also da ändert sich einiges. Und interessant ist auch zu sehen, dass es weniger da um große, aufwendige Häuser geht, um aufwendige Infrastruktur oder Immobilien, sondern wirklich um zum Teil ganz kleine Büros. Das sind manchmal nur ein oder zwei Räume, wo 2 bis 3 Menschen arbeiten für das Goethe-Institut und dann vor Ort eben tatsächlich relativ schlank Programmarbeit leisten können. Zumal ja die Sprachkurse zum Beispiel in den USA komplett digital sind, sodass es dort keine Präsenz mehr braucht. Also hat sich einiges verändert. Ich habe Gesche Joost gefragt, die Präsidentin des Goethe-Instituts, wie politisch eigentlich ihre Arbeit inzwischen geworden ist.
Es wird politischer, das ist schon eine sehr, sehr klare Positionierung, weil wir wirklich einen Unterschied machen. Also wenn man schaut, was wir in unserer Netzwerkarbeit machen, dass wir in Regionen neue Repräsentanzen eröffnen, wo es auf Messerschneide steht, also wo wirklich die Demokratie eine Chance hat, aber eben auch große Gegner, wie zum Beispiel in der Republik Moldau, wo wir gerade eröffnen konnten, oder in Armenien, in Jerewan, wo einfach unklar ist, wird das den europäischen Raum vergrößern oder wird die Demokratie da zurückgedrängt?
Also das auf jeden Fall, das Politische, aber eben auch das Wirtschaftliche. Auch das hast du ja vorhin schon erwähnt. Klar, es gibt auch ganz klare wirtschaftliche Interessen, die auch in den Fokus gerückt sind. Immer mehr angesichts der Handelskriege, der Zollstreits auf dieser Welt, der Krise, der Globalisierung, dass man da schaut, wo gewinnt man Fachkräfte zum Beispiel in Indien, auf den Philippinen. Und da wiederum, und da geht es weniger um Kunst und Kultur, da kommen die Sprachkurse ins Spiel, die ja immer erfolgreicher werden, immer mehr nachgefragt werden. Da werden zum Teil schon Deutschkurse, Sprachkurse direkt in die Ausbildung integriert, zum Beispiel auf den Philippinen, zum Beispiel, wenn es um Pflegekräfte oder Ähnliches geht. Also das wird auch verstärkt.
Du hast am Anfang unseres Gesprächs den scheidenden Generalsekretär Johannes Ebert erwähnt. Es gibt also einen personellen Wechsel an der Spitze des Goethe-Instituts. Wie geht's denn dann weiter?
Also erstmal, dieser Johannes Ebert hat dieses Goethe-Institut sehr stark geprägt in den letzten 15 Jahren. Es war einer der prägendsten Köpfe. Ein Mann, der die Institute in Kairo, in Moskau und Kiew geleitet hat. Dann aber Generalsekretär, also ich sag mal so eine Art Geschäftsführer, CEO des Goethe-Instituts wurde. Beste Verbindung in die Politik hatte. Ein sendungsbewusster Macher der alten Schule, wenn man so will. Gerade läuft der Auswahlprozess für eine Nachfolgerin, für einen Nachfolger. Die letzten 5 Kandidaten sind noch im Rennen und was man hört aus der Spitze des Instituts, es soll schon jemand sein, der eine moderne Führungskultur mitbringt, also eher kooperativ, weniger hierarchisch und der vor allem auch mit einer schwierigen politischen Landschaft in Berlin umgehen können muss, der mit Geschick verhindert, dass das Goethe-Institut weiter sparen muss, dass es eher sogar besser ausgestattet werden kann. Das sollte das Ziel sein. Es wird keine leichte Aufgabe sein, angesichts knallharter Etatdebatten in den Ministerien, aber auch im Bundestag. Also wir dürfen gespannt sein über eine Verjüngung und vielleicht auch nochmal über eine andere Führungskultur. Da geht es ja auch darum, sich abzugrenzen von der Präsidentin, die wir auch schon gehört haben, die ja so eine Art ja, Vorsitzender eines Aufsichtsrates ist, um es mal so auszudrücken, und er das Goethe-Institut repräsentiert. Die Generalsekretärin oder der Generalsekretär, der dann kommen wird, muss tatsächlich dieses Goethe-Institut managen. Und das wird nicht einfach sein.
Vielen Dank, Wladimir Balzer. Unser Hauptstadtkulturkorrespondent, mit ihm sprach ich über die zukünftige Ausrichtung des Goethe-Instituts.
Sehr gerne.
In Zeiten vieler Hiobsbotschaften und schlechter Nachrichten, da ist das mal eine wirklich gute Neuigkeit. Die Altenberger Madonna, eine gotische Skulptur, die kehrt in den Altenberger Altar im Städelmuseum in Frankfurt am Main zurück. Warum das eine Sternstunde in der Geschichte des Städelmuseums ist, das weiß Jochen Sander. Er ist der stellvertretende Direktor des Städelmuseums und Sammlungsleiter für deutsche, holländische und flämische Malerei vor 1800. Schönen guten Abend, Herr Sander.
Schönen guten Abend.
Jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum Rückerwerb der Madonna. Vielleicht stellen wir die erstmal vor. Was macht sie denn so besonders?
Ja, gerne. Es ist eine thronende Madonna mit dem Jesuskind auf dem Schoß, was nicht sitzt, sondern auf ihrem Knie steht und balanciert. Sie ist um 1320 in Köln hergestellt worden, damals eine der bedeutendsten Handelsstädte in Europa, die größte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Da gab es viele Künstlerwerkstätten, die hochkarätige Objekte produziert haben. Und dies nun ist eine der hochkarätigsten der in dieser Zeit in Köln entstandenen Skulpturen, die, das macht sie noch besonders, anders als fast alle anderen Werke dieser Zeit, die ja 700 Jahre auf dem Buckel haben, eben nicht irgendwann mal zu scharf gereinigt worden sind. Sie hat noch ihre originale Farbfassung und ihre Vergoldung.
Das heißt, sie ist in einem sehr guten Zustand, ja?
Exzeptionell, ein exzeptionell guter Zustand, ja. Mhm.
Ich habe mir das Bild dieser beiden mal angeschaut und was mir aufgefallen ist, ist, dass die beiden sehr fröhlich lachen. Und das war jetzt mein Eindruck bei solchen Madonnenbildern, sieht man das gar nicht so oft. Meistens sehen die doch so in sich gekehrt aus oder schauen versonnen oder so. Ist das besonders?
Also es hat natürlich auch was zu tun mit der Zeitstellung. Romanische Skulpturen der Madonna sind meistens ziemlich ernst, das stimmt. In der Gotik wird es bewegter, wird es lebendiger, wird es heiterer. Man spricht ja auch von einem gewissen gotischen, boshaft gesagt, Grinsen oder anders gesagt, einem wunderbaren überirdischen Lächeln. Und das zeichnet auch diese Gruppe aus.
Wenn wir auf die mittelalterliche Bildhauerkunst schauen, Sie haben ja gesagt, es ist eines der ältesten Beispiele der Kölner Bildhauerkunst. Wofür steht die denn genau?
Man muss sich klar machen, wofür solche Skulpturen hergestellt wurden. Das ist natürlich nichts fürs Museum. Das gab es um 1330 noch nicht oder 1320. Es ist etwas für den Gebrauch in einer Kirche. Die Skulptur ist in Köln hergestellt worden, aber für ein bedeutendes Kloster an der Lahn, das Kloster Altenberg, ein Frauenkloster, und hat dort eine ganz entscheidende, wichtige Position eingenommen, nämlich in einem völlig neuen Ausstattungsstück von Kirchen der Zeit um 1300. Was ist das? Überraschenderweise wird man sagen, ja, wieso Altarbilder? Die gibt es auch immer. Nein, Altarbilder gibt es verrückterweise erst seit grosso modo der Zeit um 1300. Vorher, die ersten 1000 Jahre christlicher Kirchenausstattung, stand der Hauptaltar frei im Raum und der Priester hinter dem Altar. Das heißt, man konnte gar nichts dauerhaft auf den Altartisch stellen, dann hätte man die Priester nicht gesehen. Diese Skulptur stand in einem der frühesten erhalten gebliebenen Retabel, also fester Altaraufsätze, die überhaupt aus dem deutschsprachigen Raum überliefert sind. Und das ist schon dieses zweite Alleinstellungsmerkmal dieser Skulptur, ihr Kontext.
So, und ich habe gesagt, dass diese Madonnenfigur jetzt zurückkehrt. Da müssen wir vielleicht noch erklären, warum war sie denn so lange weg?
Ja, genau. Ja, Skulpturen, Kunst, mittelalterliche Kunst hat häufig natürlich eine sehr lange Lebensgeschichte und damit buchstäblich eine Leidens- oder Veränderungsgeschichte. Diese Skulptur entsteht, wie gesagt, 1320 in Köln, wird dann in eines der frühesten Altarretabel überhaupt eingestellt und steht auf dem Hochaltar dieser Klosterkirche Altenberg für 100 Jahre. Teuer bezahlt in Köln, wir wissen nicht wie viel, aber das war nicht billig, dieses Gesamtensemble. 100 Jahre später sagen die Nonnen, alles standesbewusste Adlige, was vor 100 Jahren schick war, ist jetzt altmodisch, wir brauchen was Neues. In dem Moment wandert dieser Altar vom Hochaltar im Chor auf die Nonnenempore im selben Kirchenraum, aber in dem Raum, der nur den Nonnen zugänglich war. Da wird er quasi recycelt und bleibt dort stehen bis ins frühe 19. Jahrhundert. Dann kommt Napoleon und damit eine grundlegende Neuaufstellung der europäischen Kultur- und Kircheneinrichtungen auch. Napoleon löst die geistlichen Herrschaften auf. Das heißt, der vorherige bis dahin im Kloster Funktion, auch in religiöser Funktion bestehender Altar wird funktionslos. Er wird nämlich an die Fürsten von Braunfels abgegeben, die sozusagen die Erben dieses Klosters werden. Und aus dem Besitz der Fürsten von Braunfels, die nach dem Ende des Deutschen Kaiserreichs 1918 etwas klammer werden in der Kasse, beginnen die zu verkaufen. Und dann wird dieser Altar, Flügelbilder ins Städel verkauft, die Skulptur in den Kunsthandel gegeben und der Schreinkasten, in dem diese Madonna saß, die bleibt auf Schloss Braunfels, kam vor 15 Jahren als Dauerleihgabe zu uns. Also das heißt, typischerweise im frühen 20. Jahrhundert wird ein solches Ensemble in seine Einzelteile aufgelöst. Und es ist jetzt ein Glücksfall, dass nach 100 Jahren die Skulptur aus dem Kunsthandel heraus wieder von einem Museum, in diesem Fall dem Städel, zurückgekauft werden kann, um dieses Ensemble bei uns zu vervollständigen.
100 Jahre, haben Sie gerade gesagt, war es unterwegs, das Kunstwerk. Wie hat das Städel das jetzt geschafft, diese Skulptur zu bekommen? Da waren ja bestimmt einige Hürden zu meistern.
Gut, da war natürlich jetzt vor allen Dingen eine Finanzierung zu bewerkstelligen. Wir werden nicht sagen, wie viel es gekostet hat, was aber halt hinlänglich auch unser Direktor verkündet und völlig zu Recht ist. Dies ist eine der bedeutendsten Skulpturenerwerbungen des Städel in seiner 200-jährigen Geschichte. Also man braucht Unterstützer. Wir haben einen unglaublich regen und hilfreichen Museumsverein, aber auch die Ernst-von-Siemens-Stiftung, die Kulturstiftung der Länder, private Stifter haben mit dazu beigetragen, dies möglich zu machen. Aber klar, es bedarf auch der Überzeugungskunst letzten Endes einer Institution oder Vorarbeiten. Zwar sind vor 100 Jahren die Flügelbilder im Städel erworben worden, aber es war im Grunde genommen jetzt ein Prozess der letzten 15 Jahre. Wir haben zunächst die Flügel mit dem leeren Altarschrein aus Schloss Braunfels zusammengeführt. Das Schlossmuseum Braunfels hat uns sehr großzügig diesen Altar eben seit 2013 als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Wir hatten vor genau 10 Jahren eine große Ausstellung, eine große Sonderausstellung hier im Haus, Schaufenster des Himmels, die Bildausstattung des Altenberger Altars. Da haben wir diese Dinge alle schon einmal zusammengebracht. Und all das zusammengenommen ist so ein bisschen wie das Bohren dicker Bretter, das am Ende alle Beteiligten, einschließlich potenzieller Finanziers, sagen, ja, das ist eine sinnvolle Idee und dabei unterstützen und helfen wir euch.
Das heißt, Sie haben sich da so kontinuierlich rangearbeitet an den Erwerb der Madonna.
Ich kann nur sagen, das Städel ist 200 Jahre alt als Museum. Museen müssen manchmal einen sehr langen Atem haben. Man steht im Kontakt mit Sammlern, mit anderen Institutionen und manchmal klappt dann unter Umständen etwas nach 10, 15 Jahren, manchmal klappt es auch nicht. Hier freuen wir uns, hier freue ich mich auch ganz persönlich, weil ich da so lange involviert war, ganz außerordentlich, dass es geklappt hat. Ja, für mich ein echt spätes Weihnachtsfest oder ein frühes Weihnachtsfest im neuen Jahr.
So, Herr Sanner, und jetzt die letzte und damit eigentlich auch die wichtigste Frage für unsere Hörer und Hörerinnen. Jetzt ist der Altar wieder komplett. Wann wird er für das Publikum zu sehen sein?
Er ist seit heute zu sehen. Wir werden heute Abend einen großen Abend für die Museumsvereinsmitglieder, die 10.000 Mitglieder, nicht alle werden kommen können und wollen, aber wir werden heute Abend einen großen Festabend hier im Städel haben. Und ab heute, ab morgen spätestens, ist dieses großartige Ensemble mit dieser wunderbaren Madonna im Zentrum für alle Besucherinnen und Besucher des Städel zu sehen.
Das Frankfurter Städelmuseum feiert einen Neuerwerb. Die Altenberger Madonna kehrt ins Haus zurück. Jochen Sander über einen der bedeutendsten Ankäufe in der Geschichte des Museums. Herr Sander, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Alle sind herzlich eingeladen.
Und da kommen wir jetzt zu einer Personalie, die für die Buchbranche von großer Bedeutung ist. Heute Vormittag wurde bekannt gegeben, dass der langjährige Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, nach 20 Jahren im Amt in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Die Buchmesse im Herbst wird also seine letzte sein. Und auf Boos folgt dann Joachim Kaufmann, der amtierende Geschäftsführer des Carlsen Verlags, ein international erfahrener Verlagsmanager. Er tritt am 1. September in das Unternehmen ein. Ist das eine gute Entscheidung? Mein Kollege Jan Drees aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion ordnet diese Messepersonalie ein.
Das Motto der Herbstmesse 2025 war die ganze Welt der Stories live in Frankfurt. Bücher kamen hier gar nicht vor. Stories standen im Mittelpunkt, die nicht nur gedruckt werden, sondern auch per E-Books, Podcasts und TikTok-Videos unter die Leute kommen. Der Switch vom singulären Buch zum diversifizierten Content zeigte die Wandlung der Branche im Allgemeinen, der Frankfurter Buchmesse im Besonderen, die sich in den letzten Jahren wandelte vom intellektuellen Branchentreff zur Publikumsveranstaltung. Diese Veränderung maßgeblich vorangetrieben hat Direktor Jürgen Boos, der im Oktober dieses Jahres in den Ruhestand geht und das Zepter übergibt an Joachim Kaufmann, derzeit noch Geschäftsführer des Carlsen Verlags. Es ist eine Entscheidung, die auf Kontinuität setzt und den Wandel wohl weiter vorantreiben wird. Denn bereits Carlsen, Heimat von Nainhorn und Harry Potter, hat sich sehr früh neuen Strömungen geöffnet, als erfolgreicher Anbieter von leicht konsumierbaren, oft nur digital erhältlichen New Adult-Inhalten, beginnend bei der fulminant erfolgreichen Twilight-Saga, die seit 2006 im Hamburger Verlagshaus erscheint. So steht der designierte Buchmessendirektor Joachim Kaufmann inhaltlich auch für Titel, über die man vor wenigen Jahren noch die Nase gerümpft hätte, also für The Wolf King oder Dark Hill Academy, die zwar literarisch belanglos sind, aber nicht nur die Buchhandels, sondern eben auch die Messekassen klingeln lassen. Die Messe kämpft schon lange um ihre Relevanz bei Verlagen und Agenturen, bei literarischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Bis zum Corona-Knick reisten mehr als 7000 Aussteller an. Seither sind es knapp über 4000, ein sehr deutlicher Rückgang. Verlagspromo ist inzwischen ein überwiegend digitales Geschäft, ebenso der rechte Handel. Für Agenten ist die Frankfurter Messe längst nicht mehr so bedeutsam wie vor 10, 15 Jahren. Den notorisch klammen Verlagen sind viele Messestände schlichtweg zu kostspielig. Schriftstellerinnen und Schriftsteller wiederum brauchen keine Auftritte am Messestand, sondern gehen stattdessen lieber auf reine Lesefestivals. Auch deshalb gibt es von der Stadt Frankfurt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Ebenso legt auch die Leipziger Messe den Fokus immer stärker aufs Eintritt zahlende Publikum. Der bald scheidende Direktor Jürgen Boos und der neue Chef Joachim Kaufmann haben gemeinsame Wurzeln beim christlich-konservativen Herder Verlag, einem Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg. Es war für beide ein weiter Weg vom Breisgau in die große Welt. Er ist sowohl Boos als auch Kaufmann in den vergangenen 20 Jahren geglückt. China war bereits 2009 Gastland der Buchmesse. Unter zahlreichen Protesten. China wurde aber auch wichtig für die Bonnier-Gruppe, zu der Carlsen gehört. Neue Wege hat hier Joachim Kaufmann gebahnt. Und doch kann die Frankfurter Messe ihre Bedeutung nur behalten, wenn sie weiter auch ein Ort des Geistes bleibt. Der neue Frankfurter Chef kann angesichts der vielzahligen Herausforderungen schon mal mit gymnastischen Übungen beginnen. Denn er muss einen Spagat hinlegen zwischen Literaturnische und Massenspektakel, zwischen Präsenz und Digitalraum. Einen Spagat, gegen den Jean-Claude Van Dammes Epic Split am Ende wie ein Warm-up wirken könnte.
Herausforderungen überall. Jan Drees über die Anforderungen an den neuen Chef der Frankfurter Buchmesse, Joachim Kaufmann. Das ist wirklich bitter für die Stadt Chemnitz. Am Ende des Monats soll das berühmte Kongresshotel, das höchste Gebäude und eines der Wahrzeichen der Stadt, seine Türen für immer schließen. Für die Chemnitzer und die zahlreichen einstigen Gäste ist das ein Schock und auch nicht so richtig zu begreifen. Schließlich ist ja doch gerade erst das Kulturhauptstadtjahr in der sächsischen Metropole zu Ende gegangen und das Kongresshotel war fast durchgängig ausgebucht. Wie kann das also sein? Das will ich jetzt von Sören Uhle wissen. Er hat als Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft die Stadt lange mitgestaltet. Er hat 2018 das Wir sind mehr Konzert mit auf die Bühne gestellt und er mischt sich immer noch ein mit seinem Podcast Chemnitz Be Like. Und der wurde bislang wöchentlich in der 26. Etage des Kongresshotels aufgenommen. Schönen guten Abend, Herr Uhle.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Uhle, wir haben uns im Rahmen einer Sondersendung von Fazit vor der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres kennengelernt und ich weiß, dass Sie sich das Motto des Kulturhauptstadtjahres See the Unseen auf Ihren Arm haben tätowieren lassen. Sie sind also sehr eng mit den Geschicken der Stadt verknüpft. War das für Sie vorherzusehen, dass nach einem Jahr Dauerauslastung jetzt so plötzlich das Aus für das Kongresshotel kommt?
Nein, also man konnte eigentlich auch nicht davon ausgehen, weil das ja letztlich allen Übernachtern in Chemnitz gut getan hat. Das wurde ja an verschiedener Stelle auch durch viele Interviews von den Hoteliers immer wieder deutlich. Da gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, Wir haben jetzt so ein Stück weit unser Level von 2019 vor der Pandemie wieder erreicht. Aber grundsätzlich waren sich alle einig, dass das Kulturhauptstadtjahr auf jeden Fall ein Beschleuniger ist und dass das natürlich zu einer Steigerung der Übernachtungszahlen und damit auch der Umsätze beigetragen hat. Von der war daher ist es schon ein Tick überraschend, einen Monat nach Ende des Kulturhauptstadtjahres da quasi die Schließung des Kongresshotels zu verkünden.
Sie sind ja so ein Urchemnitzer. Was verbinden Sie als Urchemnitzer persönlich mit diesem Ort?
Ja, also ich finde, als ich das erste Mal gehört habe, war ich auch, also geschockt bin ich eigentlich jetzt über die Entwicklungen in Chemnitz grundsätzlich nicht mehr so, sondern man rechnet an der Stelle schon auch immer mit vielen Dingen, manchmal auch mit Absurditäten, aber ich finde, dass dieses Kongresshotel mehr ist als ein Wahrzeichen, sondern auch schon identitätsstiftend. So Anfang der 70er Jahre, das war auch damals in der Stadt insgesamt so ein Schub, ne? Also dass der Karl-Marx-Kopf ist irgendwann dahingesetzt worden, das Kongresshotel ein paar Jahre zuvor als höchstes Gebäude. Ich weiß das noch von meinem Großvater, noch so eine Flasche bekommen aus Porzellan, dem Kongresshotel nachempfunden. Und es war immer etwas sehr Besonderes. Und ich glaube, dass das vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern ebenso geht. Das kann man daran sehen, wie letztes Jahr zum Tag der offenen Tür anlässlich des Jubiläums dort denen die Türen eingerannt wurde.
Das Haus erzählt ja auch DDR-Geschichte. Es ist ja auch ein prägendes Beispiel der DDR-Moderne mit der Aluminium- und Glasfassade. Haben Sie eine Erklärung, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass das jetzt zumachen muss? Ich meine, es gibt ja ein großes Interesse an diesem Haus.
Naja, also das, wenn man ins Detail geht, wird es schnell dunkel, hätte ich fast gesagt. Also vielleicht einen Satz noch zuvor, weil Sie das mit der Architektur jetzt angesprochen haben. Das, was ja unter anderem durch das Kulturhauptstadtjahr geleistet wurde, war ja auch dieses Thema Ostmoderne so positiv zu besetzen, dass es eben nichts mehr Entschuldigendes hat. Also insbesondere durch die Wendezeit in den 90er und 0er Jahren war das ja fast schon immer so eine Entschuldigung, zu sagen, ja, wir haben auch Plattenbau und hat sich mehr oder weniger für Ostarchitektur fast schon entschuldigt. Und das hat sich, wie ich finde, in den letzten Jahren dann auch mit dem Höhepunkt Kulturhauptstadtjahr sehr, sehr schön in so eine positive Würdigung gedreht. Und davon hat auch das Kongresshotel profitiert. Was sie aber nie wegbekommen haben, und das gilt für die Stadthalle genauso, ist natürlich, sobald man dort in die Haustechnik reingeht oder in die Statik vom Kongresshotel, kann man eben nicht mehr so einfach, konnte man noch nie von heute auf morgen zum Beispiel zeitgemäße Zimmer herrichten, indem man dort in die Grundrisse zum Beispiel reingegangen ist von den Zimmern. Das heißt, das war statisch so eng bemessen. Es gibt Brandschutzthemen ohne Ende. Haustechnik ist unglaublich teuer, wenn man da was anfasst für so ein Gebäude. Das heißt, da ist schon auch ein ganz, ganz großer Rucksack mit sich rumgeschleppt worden, was die Eigentümer meines Erachtens nie so richtig gut gelöst bekommen haben und eben weiter das Hotel ja, genutzt haben, geguckt haben, Gäste da reinzubringen und mit diesem älteren Charme auch die Gäste damit zu konfrontieren. Und das hat ja letztlich auch funktioniert, aber es funktioniert natürlich nicht auf Dauer.
Wenn das Gebäude zur Identität von Chemnitz gehört, was Sie ja sagen, wie reagiert denn jetzt die Stadt? Also ich habe gehört, der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze von der SPD, der hat die Entscheidung natürlich bedauert. Er versprach zu handeln. Was würden Sie sagen, was sollte er denn jetzt tun?
Ja, aus Sicht der Politik muss man sich erstmal ehrlich machen und sagen nach dem Motto, da hat man ganz, ganz wenig Zugriff. Die Stadt kennt sich ja nun an der Stelle mit Brachen und mit Revitalisierungsbemühungen sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt am Anfang, um Gottes Willen, nicht zu viel zu versprechen, wenn es noch nicht mal den Zugriff auf den Eigentümer gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, von Seiten der Stadt Nutzungsszenarien zu denken, Vorschläge zu machen, dass möglicherweise auch erstmal bilateral mit einem Eigentümer zu besprechen beziehungsweise seine Absichten auch zu verstehen, inwiefern man versucht, das Gebäude zu verkaufen beziehungsweise am Markt zu platzieren, ob es dort Präferenzen gibt, ist ein klassischer Teil der Wirtschaftsförderung, wo sich eine Stadt ja profilieren oder positionieren kann, um zu sagen, uns ist das nicht egal, was mit diesem Gebäude passiert. Man sollte nur vorsichtig sein, was man davon in der Öffentlichkeit rüberbringt beziehungsweise die Erwartungshaltung nicht zu hoch werden zu lassen, weil zum Schluss wird immer der Eigentümer dafür verantwortlich sein, was daraus entstehen wird oder was nicht.
Aber jetzt können wir ja vielleicht mal träumen. Also vielleicht ergänzen noch, der Eigentümer ist die Betreibergesellschaft Maya Hotel Operations. Naja, mir fällt zum Beispiel ein, das Hotel Kiew in Bratislava, das wurde ja Streetart-Künstlern übergeben, die das dann als spektakuläre Leinwand benutzt haben. Oder das Grand Hotel in Pristina, in dem heute Künstler Ateliers gefunden haben und das zum Festivalzentrum wurde für die Manifesta. Was für eine Zukunft können Sie sich denn vorstellen für das Kongresshotel in Chemnitz?
Naja, also ich finde, wir müssen gar nicht so wahnsinnig neu denken, sondern wenn wir unser eigenes Kulturhauptstadtprojekt ernst nehmen, da haben wir, finde ich, ganz, ganz viele Netzwerke aktivieren können, die sich in der Stadt verdient gemacht haben. Ein Beispiel ist die Hallenkunst. Ich weiß nicht, ob Sie die Ausstellung mitbekommen haben, wo es auch um die Frühzeiten von Street Art in Chemnitz ging. Das heißt, es gibt hier schon Protagonisten, die übrigens weltweit da im letzten Jahr auf dieser Hallenkunstausstellung aufmerksam geworden sind, in Chemnitz waren und die man sehr, sehr gut nutzen könnte, um hier Gestaltungsansätze im Außenbereich für die Fassade genauso durchzuführen wie die E-Book, die sich ja auch in der Region und darüber hinaus mehr als nur einen Namen gemacht hat und eine hohe Reputation genießt, hier auch draufschauen zu lassen und eine Kuration vorzunehmen, was mit diesem Gebäude passieren kann. Das eine ist die Inszenierung von außen. Und ich finde, die Legacy und das, was gerade aktuell, naja, ich sag's mal, in der Latenzphase nach dem Kulturhauptstadtjahr jetzt auf so eine Erweckung wartet, kann man sehr, sehr gut dafür nutzen, um zu klären, was gehört eigentlich in dieses Gebäude mit rein. Und da, finde ich, kann es gar nicht politisch genug werden, denn aktuell ist das NSU-Dokumentationszentrum noch in einem ehemaligen Möbelhaus am Wall untergebracht. Und ich finde, es gibt keinen schöneren Ort als so ein traditionelles ehemaliges Kongresshotel, wo man sehr, sehr schön so ein NSU-Dokumentationszentrum reinmacht. Da fallen mir sofort ganz andere Bilder ein, was man dann aus der Fassade machen kann, um ein sehr, sehr ernstes Thema, was die gesamte Republik wirklich in Atem gehalten hat, beziehungsweise sehr, sehr traurig gemacht hat und jetzt aufgearbeitet wird, einen würdigen Rahmen und ein würdiges Haus zu geben.
Sören Uhle, dass die Kulturszene in Chemnitz sehr lebendig ist, das haben wir in diesem Kulturhauptstadtjahr ja sehr oft erleben können, auf schöne Art und Weise. Können Sie sich vorstellen, dass sich jetzt auch wirklich Widerstand formiert, der sich dann für den Erhalt dieses Gebäudes und für eine neue kreative Nutzung einsetzt?
Na, da bin ich sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass, was man leider eben auch im Ausgang des Kulturhauptstadtjahres gesehen hat, ist, dass letztlich ein Überlebenskampf eingesetzt hat in der freien Szene. Der Haushalt hat nicht dazu beigetragen, dass es aus dem Kulturhauptstadtjahr einen Schwung gibt, den man jetzt irgendwie mitnehmen kann, um damit von vorn aus einer Offensive heraus mit eigenen Kulturprojekten dieses Kulturhauptstadtjahr zu verstetigen. Es gibt eine hohe Belastung, um die Wirtschaftlichkeit darzustellen, damit natürlich auch die Budgets, die für die freie Szene da sind, beizubehalten. Alle leiden sie unter Kürzungen, was früher oder später auch in einer Reduzierung des Angebots der freien Szene resultieren wird. Und dementsprechend hat gerade jeder mit sich selbst zu tun. Ich glaube, da wird uns der große Schwung und der große Aufschrei, den man normalerweise, was so ein Gebäude verdient hätte, es nochmal festzuhalten, glaube ich, wird eher ausbleiben.
Das Chemnitzer Kulthotel und Wahrzeichen der Stadt, das Kongresshotel, wird zum Ende des Monats für immer schließen. Darüber und über die Folgen sprach ich mit dem Chemnitzer Podcaster Sören Uhle. Herr Uhle, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Machen Sie es gut.
Und jetzt schauen wir auf eine Kunstform, die viel zu selten im Fokus der Aufmerksamkeit steht, der Scherenschnitt. Dabei haben Künstlerinnen wie die Afroamerikanerin Kara Walker mit ihren Arbeiten diese Technik längst zurück ins zeitgenössische Kunstgeschehen gebracht. Seine Hochzeit allerdings erlebte der Scherenschnitt im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in Deutschland galt Johanna Beckmann damals als die Scherenschnittmeisterin. Von ihrem Werk haben sich jetzt Grafikstudierende des Berliner Lettevereins inspirieren lassen. Und was bei dieser Auseinandersetzung herausgekommen ist, das zeigt jetzt eine Ausstellung in der Kunstbibliothek Berlin. Claude Wieler war für Fazit schon da.
Die Studierenden vom Team Grafikdesign am Berliner Letteverein staunten nicht schlecht, als sie in die Kunstbibliothek eingeladen wurden, um sich mit Scherenschnitten von Johanna Beckmann zu beschäftigen. Einer Künstlerin, die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Meisterin der Scherenschnittkunst war. Denn was Anfang mit einer so alten Technik, die wir vor allem aus historischen Märchen und Kinderbüchern kennen?
Ich finde vor allem, die haben so das Gefühl schön übertragen können, was man denn auch in dem Papier irgendwie erstmal sehen kann und wie man sich da an ein Motiv ranarbeitet. Und wir versuchen ja irgendwie uns auch immer wieder bei unseren Arbeitsprozessen erstmal analog mit Material zu beschäftigen und nicht direkt ins Digitale zu gehen. Und das verliert man leider mit der Zeit ein bisschen.
Luna Kommers ist eine der Studentinnen am Berufsausbildungszentrum Letteverein, die sich schnell für die Scherenschnitte von Johanna Beckmann begeistert hat. Eine Künstlerin, die zu ihrem 5. Geburtstag eine ganz kleine Schere geschenkt bekommt und anfängt, Pflanzen aus schwarzem Papier auszuschneiden. Und das mit einer erstaunlichen Präzision. Jede Dorne, jedes einzelne Blatt, jede Wurzel ist so plastisch herausgearbeitet, dass man auf den ersten Blick glaubt, es wären Fotografien, die schwarz eingefärbt sind.
Wenn man historisch sich den Scherenschnitt anguckt, gibt es eine Mode im 18. Jahrhundert, das ist die Zeit von Goethe, das Scherenschneiden war so beliebt, das war einfach eine ganz verbreitete Kunst, die in einer Zeit, wo es noch keine Fotografie gab, rasant Verbreitung gefunden hat.
Christina Thomsen ist Leiterin der Sammlung Grafikdesign der Kunstbibliothek und hat die Ausstellung gemeinsam mit den Studierenden vorbereitet. Und der Link zum Letteverein kommt nicht von ungefähr, denn Johanna Beckmann hat dort die Zeichenschule besucht und auch als Lehrerin gearbeitet. Aus der Autodidaktin wurde eine gefragte Scherenkünstlerin, die Texte und Märchen illustrierte und selbst Bücher mit ihren Bildern veröffentlichte.
Johanna Beckmann war aber auch ein Star ihrer Zeit. Man kannte ihre Scherenschnitte und sie war sehr beliebt. Sie hat ihre Bücher auch gut verkauft in einer Zeit, so in der Jugendstilzeit, als auch diese Romantik noch en vogue war.
Mit Romantik und Verspieltheit haben die Arbeiten der Studierenden wenig zu tun. Sie arbeiten vielmehr das grafische Element der Scherenschnitte heraus, das Spiel mit Licht und Schatten. So hängen große Papierbahnen von der Decke, auf denen aus Wollfäden Pflanzen eingenäht sind, die ihre Schatten werfen. Einzelne Ornamente werden gescannt und so lange vergrößert, bis sie als abstrakte Formen ineinander fließen und sich auflösen. Es sind Animationsfilme entstanden, wo jede einzelne Figur mit der Hand ausgeschnitten und dann Bild für Bild abgefilmt wurde. Mit dem klassischen Scherenschnitt hat das wenig zu tun. Es geht eher um das analoge Arbeiten, um eine Rückbesinnung auf ein ganz einfaches Handwerk, so Jacqueline Krickel, Leiterin der Abteilung Grafikdesign am Letteverein.
Wir sehen die KI-Sierung, die Digitalisierung, auch im Grafikdesign natürlich. Und ich sehe immer mehr oder nehme immer mehr wahr, dass eben auch dieses analoge, dieses physische Arbeiten, diesen Entstehungsprozess aus dem Haptischen, aus der Materialität, die wieder aufzugreifen. Das ist Thema, das man im Scherenschnitt natürlich wieder auch aufleben lassen kann. Und dazu tragen wir vielleicht ein bisschen bei.
Diese kleine Ausstellung ist mit ihrem Werkstattcharakter ein charmanter Versuch, das Historische mit dem Zeitgenössischen zu verbinden. Sie zeigt aber auch, vor welchen Herausforderungen ein Museum steht, wenn es darum geht, einer eher randständigen Kunstform eine Bühne zu geben. Denn eine Ausstellung nur mit Scherenschnitten aus dem 18. und 19. Jahrhundert wäre kaum ein Zugpferd.
Findet Claudia Wieler. Sie war für Fazit im Berliner Kunstforum. Die Ausstellung Schere, Stil, Papier ist dort noch zu sehen bis zum 1. März. Um eine ganz andere Kulturtechnik geht es in der Fazit Kulturpresseschau. Klaus Bukatzki hat für uns bereits die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Mittwoch, dem 28. Januar gelesen und er brauchte dazu diesmal, wie er mir verraten hat, ein Wörterbuch.
Schreiben ist eine Kulturtechnik, steht in der Tageszeitung Die Welt. Schreiben ist im Vergleich zum Sprechen eine junge sprachliche Tätigkeit, die sich auch verändernd auf Sprache und Denken auswirkt, meint Inge Blatt und fordert daher, dass Kinder richtig gut schreiben lernen. Während Kinder in der Regel in der Familie sprechen lernen, ist für das Schreibenlernen die Schule zuständig. Und das ist nicht so ganz einfach. Das fängt mit der Handschrift an, setzt sich in der Rechtschreibung und Grammatik fort und kulminiert im Schreiben verständlicher Texte. Kulminieren, liebe Kinder, die ihr vielleicht mal diesen Beitrag hier hört, heißt einen Höhepunkt erreichen. Inge Blatt, die Schreiberin dieses Textes, ist Professorin im Ruhestand und da liebt sie offenbar Fremdwörter. Schreiber mit basalen und mit höheren Schreibfähigkeiten unterscheiden sich im Verständnis der Aufgabenstellung. Basal heißt übrigens, dass etwas grundlegend ist, nicht nur, liebe Kinder. Und in deutscher Sprache findet ihr das alles in einem wunderbaren Buch, das Duden heißt. Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schreibunterricht ist, dass Kinder die deutsche Sprache sprechen. Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Zeitungsartikel ist, dass die Leserschaft nicht zum Duden greifen muss. Es gibt Wörter, die klingen nüchtern und technokratisch, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Sicherheitskräfte ist eines davon, schreibt Rüdiger Schaper. Selten wirkt ein Wort so viel am Platz wie dieses, in diesen Zeiten in Berichten über den Iran. Und zwar in einem Iran, in dem jetzt Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen bei Demonstrationen getötet wurden von sogenannten Sicherheitskräften, die Rüdiger Schaper zutreffender beschreibt. Reguläre Polizei, Sittenpolizei, Revolutionsgarden, diverse Milizen, Geheimdienst und regimetreue Schlägertrupps. Und da werden wir aufmerksam und denken doch an andere regimetreue Schlägertrupps. Es ist kein auf den Iran beschränktes Phänomen, dass falsche Begriffe den Diskurs bestimmen, meint Rüdiger Schaper. Auch die USA zeigen, wie ein Behördenname eine harte Wirklichkeit überdeckt. Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, klingt nach Verwaltung, nach Formularen, nach Grenzmanagement und Abwehr der Feinde von außen. Was der Begriff nicht verrät, dass ICE seit Jahren durch exzessive Gewalt, willkürliche Festnahmen, Misshandlungen und Todesfälle in Gewahrsam auffällt, im Inland. Wir sollten also beim Vertrauen in die Sprache doch etwas misstrauischer sein. Wir müssen uns so viel blind vertrauen, dass uns Misstrauen immer logischer erscheint, meint Aladin El-Mafalani. Unsere Gesellschaften sind so komplex geworden, dass jede und jeder Einzelne ständig nur immer noch mehr blindes Vertrauen aufbringen muss. Genau dadurch wiederum wird jedoch Misstrauen immer wahrscheinlicher, sagt der Professor an der Technischen Universität Dortmund im Interview der Süddeutschen Zeitung. Misstrauen gab es immer schon, meint der Soziologe, aber auch, dass in der digitalen Welt das Misstrauen sich heute viel besser finden, etablieren und Strukturen bilden kann. So schlimm wie in den USA sei es bei uns noch nicht. Aber auch in Deutschland zeigen schon die ersten Studien, dass die Vertrauensbereitschaft bei Erwachsenen und insbesondere auch bei jungen Menschen abnimmt. Und da können wir allen Altersgruppen nur raten, was Rüdiger Schaper im Tagesspiegel empfiehlt. Widerstand beginnt mit klarer Sprache.
Klare Worte am Ende der Kulturpresseschau, die kam heute von Klaus Pokatzki. Und damit geht Fazit zu Ende. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine angenehme Nacht.